Heide aktuell. Talk am Samstag.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Tide aktuell Talk am Samstag auf Tide 96.0. Mein Name ist Yannick Stamer. Im letzten Monat wurde ein Gesetzesentwurf für Fracking in Deutschland von der Regierung verabschiedet. Der Entwurf ermöglicht Konzernen nun unter Auflagen, diese Methode zur Förderung von Erdgas und Öl zu betreiben und eröffnet die Möglichkeit von kommerzieller Nutzung. Auch in Hamburg hat das Unternehmen ExxonMobil sich Rechte an der Aufsuchung von Gebieten im gesamten Süden der Stadt gesichert. Fracking ist eine Art Erdgasförderung, bei der in bis zu 3000 Metern tiefe Bohrlöcher ein Gemisch aus Wasser und einer Vielzahl von Chemikalien mit hohem Druck in den Boden gepumpt wird. Gestein wird dadurch aufgesprengt und der Weg für Öl- und Erdgasvorkommen, die vorher eingeschlossen waren, wird freigemacht. Diese Art der Förderung ist auf der gesamten Welt umstritten. Bei mir zu Gast im Studio sind zwei Gegner von Fracking: die freie Journalistin Karin Schomann und der Geologe Dr. Dietmar Götz von der Bürgerinitiative Fracking Freies Hamburg. Herr Dr. Götz, Sie als pensionierter Geologe sind Experte, wenn es um die Auswirkungen von Fracking geht. Was genau sind Ihre Argumente gegen Fracking?
Fracking ist eigentlich nur ein technischer Vorgang zur Zertrümmerung des Gesteins. Die Probleme entstehen weniger durch den Vorgang des Frackings selbst, sondern durch die Folgeerscheinungen. Und das sind eigentlich die gleichen, die bei der konventionellen Erdöl- und Erdgasgewinnung entstehen. Das ist also einmal, dass die Grundwasserschichten müssen beim Bohren durchteuft werden. Die Integrität der Bohrlöcher ist nicht gegeben. Es können Erdbeben ausgelöst werden. Durch zwangsweise mitgefördertes Lagerstättenwasser entstehen Probleme, dieses Wasser zu entsorgen, nicht? Und verschiedenes anderes auch. Der Unterschied beim Fracking ist der, dass das Fracking erlaubt, in der Tiefe großflächig Gesteine aufzuspalten. Das heißt, es werden Bohrungen vertikal niedergebracht und horizontal abgeleitet. Und da wird ein Bohrloch neben das andere gelegt. Das Gestein wird praktisch durch Fracking zerstört und großflächig, sagen wir, zerbröselt. Und dadurch entstehen gegenüber den Problemen, die beim normalen Bohren vorhanden sind, entstehen größere Probleme. Das heißt, es wird sehr viel mehr Lagerstättenwasser anfallen. Es werden sehr viel mehr Gase, die dabei entstehen, abgefackelt werden müssen und so weiter. Also die Probleme werden durch das Fracking vervielfacht. Dazu kommt es, dass die Bohrungen, die Fracking erfordern, sehr kurzfristig nur Kohlenwasserstoffe liefern. Das heißt, man muss sehr schnell, spätestens nach 4-5 Jahren, neue Bohrungen etablieren, nicht? Sodass also der Aufwand und die Zerstörung der Landschaft viel größer ist als bei der bisherigen konventionellen Erdöl- und Erdgasförderung.
Frau Schumann, wir haben jetzt die Meinung von Herrn Dietmar Götz gehört. Was persönlich haben Sie gegen Fracking?
Persönlich habe ich gegen Fracking in Hamburg und auch sonst wo, es wird ja weltweit gefrackt oder es soll weltweit noch mehr gefrackt werden als bisher schon. Die Tatsache, dass, wie Herr Dr. Götz schon ausgeführt hat, die Probleme, die wir bei der konventionellen Öl- und Gasförderung schon haben, noch potenziert wird. Fracking ist sozusagen eine extreme Art und Weise, fossile Brennstoffe aus dem Boden zu holen. Dazu kommt, dass Fracking in Deutschland zumindest und wahrscheinlich auch in ganz Europa, wir haben hier nicht die Verhältnisse wie in den USA und auf dem nordamerikanischen Kontinent, einen relativ kleinen Beitrag zur Energieversorgung leisten kann. Herr Professor Kümpel, der Präsident der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, BGR, der oberste Geologe in Deutschland, der hat letztes Jahr im November auf einer CDU-Veranstaltung vorgerechnet, die Prognose vorhandener Schiefergasreserven, und das sind Mengen, die sind marginal, das sind Bruchteile, das sind wenige Prozent vom Erdgasbedarf, also Promille vom Gesamtenergiebedarf im Wert von etwa 4 Milliarden Euro im Jahr. Wenn man sich das Bruttosozialprodukt in Deutschland anschaut, dann kriegt man das Verhältnis, das ist wirklich verschwindend wenig. Wenn man demgegenüber schaut, was die erneuerbaren Energien heute schon bringen, ein Vielfaches davon, da stellt sich die Frage für jeden vernünftig denkenden Menschen überhaupt nicht, brauchen wir das noch? Also Fracking ist diametral der Energiewende entgegengesetzt, verzögert diese, bindet Kräfte und hat eben diese vielen Risiken, die Herr Dr. Götz eben schon angedeutet hat, wie Methanverlust, also Klimakiller, Gas, Methan, was den Klimawandel noch anheizt. Das Problem mit der Lagerstättenwasserentsorgung, Lagerstättenwasser ist Tiefenwasser, was oft radioaktiv verseucht ist, was mit Schwermetallen belastet ist, was bis heute in den Untergrund verpresst wird, ohne dass irgendjemand wirklich sagen kann, dass es da sicher liegen bleibt, dass es nicht in die nutzbaren Grundwasserleiter aufsteigt und die Trinkwasserressourcen dauerhaft für Generationen, für viele Generationen irreparabel schädigt. Heute habe ich gelesen, der Wirtschaftsverband der Erdöl- und Erdgasindustrie, WEG, hat herausgegeben, 20.000 Arbeitsplätze sichert unsere Öl- und Gasindustrie. Gleichzeitig habe ich auf Nachfrage erfahren vom WEG, dass man noch gar nicht sagen kann, ob die Schiefergasförderung, die angestrebt ist, wesentlichen Effekt auf dem Arbeitsmarkt hat. 20.000 Arbeitsplätze, wenn man dem gegenüber hält, in der Industrie der erneuerbaren Energien, waren 2013 schon laut Bundeswirtschaftsministerium 374.000 Menschen beschäftigt. Und das, obwohl die Photovoltaikbranche ein bisschen abbaut.
In Hamburg hat sich der Mineralölkonzern ExxonMobil die Rechte an Aufsuchung für Gebiete von den Filanden in Hamburger Osten über Wilhelmsburg bis in die Harburger Berge gesichert. Leider konnten wir keine Gäste des Unternehmens für diesen Talk gewinnen. Wir haben allerdings ein Statement von ExxonMobil bezüglich Fracking in Hamburg bekommen. Dieses hören wir uns jetzt einmal an.
Wir sind in einer frühen Phase der Aufsuchung. In dieser Phase analysieren wir am Schreibtisch und im Labor Daten aus früheren Bohrungen und Aktivitäten. Wenn wir hier Ergebnisse haben, werden wir die Öffentlichkeit informieren und weitere Schritte diskutieren. Derzeit planen wir keine Erkundungsbohrungen.
Frau Schumann, Sie haben das Statement jetzt gerade gehört. Was halten Sie von dieser Aussage von ExxonMobil?
Ja, das ist eine Aussage, die kann alles und nichts bedeuten. Wir wissen, also ich fange mal von vorne an. ExxonMobil hat Ende 2012 eine sogenannte Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen bekommen. Kohlenwasserstoffe sind Öl und Gas. Diese Erlaubnis, die ExxonMobil da erhalten hat, von unserer Wirtschaftsbehörde und vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, LBEG, als verfahrenführende Behörde, bedeutet, dass ExxonMobil eine grundgesetzlich geschützte Rechtsposition hat, auf der es seine Aktivitäten und seine Investitionen aufbaut. Das Unternehmen, das haben wir ja gerade gehört, die sitzen seit über 2 Jahren am Schreibtisch sozusagen im übertragenen Sinne. Also sie sind nicht im Feld aktiv, hat noch keinen Spaten reingesteckt. Sie werten im Moment Daten aus, Bohrkerne, seismische Daten etc. mit modernen Methoden, um den Untergrund genauer zu erkunden. Wenn Sie da eine Lagerstätte finden oder mehrere Lagerstätten finden, wo Sie denken, dass Sie eine Chance haben, das wirtschaftlich auszubeuten, dann werden Sie das auch tun wollen. Wir wissen aus Akteneinsichten, wir haben natürlich Akteneinsicht genommen, dass die Erlaubnis, die erteilt wurde, nicht auf den ursprünglichen Antrag hin erteilt wurde, sondern auf einen Zweitantrag. Der ursprüngliche Antrag sah vor, dass die Aufsuchungserlaubnis nicht 3, sondern 5 Jahre dauert. Und der erste Antrag beinhaltete eine Probebohrung. Das heißt, wenn ExxonMobil jetzt sagt, wir planen keine Probebohrung, dann kann das ja morgen schon ganz anders sein. Wenn, was Sie heute nicht planen, das wissen Sie einfach nicht. Natürlich, ich plane jetzt auch nicht, morgen Ski zu laufen. Aber wenn plötzlich die Eiszeit hereinbricht, tue ich das vielleicht doch.
Das heißt, ExxonMobil muss auch die Öffentlichkeit nicht in Kenntnis setzen, wenn Sie jetzt so eine Probebohrung vorhaben?
Das ist meines Wissens rechtlich nicht vorgeschrieben, dass das Unternehmen die Öffentlichkeit proaktiv informiert. Wir haben auch die Kenntnis über die erteilte Aufsuchungserlaubnis nur zufällig und weil wir aktiv waren, erhalten. Die Behörden sind nicht verpflichtet, die Bevölkerung über derartiges zu informieren. Allerdings sind die Behörden verpflichtet, irgendwo versteckt in Amtsblättern zumindest. Also sie haben eine Veröffentlichungspflicht, aber sie gehen jetzt nicht proaktiv auf die Leute zu, sagen, wir machen morgen eine Infoveranstaltung und erzählt euch mal, was wir hier vorhaben.
Im Gegenteil, Exxon hat bisher seine Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr geheim gehalten. Bei unseren Anfragen und der Akteneinsicht stellte sich heraus, dass große Teile der Akten auf Anforderungen von Exxon geschwärzt worden sind, sodass wir also überhaupt keinen vernünftigen Einblick hatten und nur ganz allgemeine Dinge in diesen Akten lesen konnten. Also eine offensive Beteiligung der Bevölkerung ist von Exxon überhaupt nicht geplant und wird auch nicht durchgeführt.
Also denken Sie, dass in ein paar Jahren vielleicht sogar ExxonMobil wirklich plant, großflächig Fracking zu betreiben, obwohl Sie das in diesem Stadium noch nicht so sagen?
Also in den USA ist Fracking überhaupt nur wirtschaftlich geworden, nachdem unter der Ägide von Bush und Cheney die Umweltgesetzgebung zurückgestellt wurde. Das heißt, also die Wassergesetze wurden für das Fracking angepasst. Unter deutscher Gesetzgebung dürfte das praktisch noch teurer werden, als es sowieso schon in den USA ist. Bei einer dicht besiedelten Gegend, wie beispielsweise den Vieh- und Marschlanden, mit schmalen Wegen, mit schmalen Deichstraßen und einer bäuerlichen Struktur, ist es also fast auszuschließen, dass man da erfolgreicher frecken kann als in den USA, wo das Ganze jetzt rückläufig ist.
Okay, vielen Dank. Herr Götz, jetzt haben Sie zwar schon etwas gesagt zu den Aussagen von Frau Karin Schumann, aber was sagen Sie per se zu dem Statement, was ich eben von ExxonMobil vorgelesen habe?
Ja, ich würde zwei Dinge annehmen. Einmal wird man annehmen, dass ExxonMobil hier bohren will und auch Kohlenwasserstoffe gewinnen will. Allerdings zeigt sich, dass zurzeit in Amerika das Fracking nicht so erfolgreich ist. Viele Firmen ziehen sich daraus zurück. Und meine Befürchtung ist, dass diese Aufsuchungserlaubnis eigentlich nur ein Vehikel ist, um später, wenn die Gesetzgebung anders ist, über TTIP beispielsweise sich Gewinne einklagen können.
Inwiefern steht denn das transatlantische Freihandelsabkommen, auch TTIP, in Verbindung zu Fracking?
Ja, TTIP ist das Freihandelsabkommen, was die EU und die USA im Moment miteinander verhandeln. Und da geht es eben nicht nur um Chlorhühnchen und um die Farbe von Blinkern an Autos, sondern da geht es eben auch ganz klar um Verbraucherschutzrechte, um soziale Rechte, um Arbeitsschutzrechte, um Umweltschutz. Alle diese Rechte, die die Unternehmen Geld kosten, Profit schmälern können, die in nationalen Rechtssystemen festgesetzt sind, wie zum Beispiel, ich träume jetzt mal, wir hätten in Deutschland ein wirkliches Fracking-Verbot für Kohlenwasserstoffe. Das könnte von einem Unternehmen auf der anderen Seite des Atlantiks, also in den USA in diesem Fall, als sogenanntes Handelshemmnis aufgefasst werden und dann so wie TTIP, was wir bislang wissen, vorsieht, kann das Unternehmen dann vor einem internationalen Schiedsgericht gegen dieses wahrgenommene Handelshemmnis vorgehen und den Staat verklagen, der eben solche widrigen Gesetze hat, sodass es denkbar wäre, dass beispielsweise ein Unternehmen, das in den USA seinen Sitz hat, Deutschland verklagt, weil hier ein Fracking-Verbot ausgesprochen wurde, weil es jetzt hier aber fracken will. Wir haben ein analoges Beispiel, was tatsächlich schon Realität ist. Da ist eine kanadische Provinz verklagt worden, weil sie ein Fracking-Verbot hat. Und über den Freihandelsvertrag zwischen USA und Kanada ist es gelungen, dass das Unternehmen Lone Pine hat Quebec ist es, glaube ich, die kanadische Provinz verklagt und hat Recht bekommen.
Und seitdem wird da vor Ort gefrackt?
Nein, es wird nicht gefrackt, sondern die Provinz muss Millionen an Schadenersatz an die Firma bezahlen. Es sind in den USA durch dieses NAFTA-Abkommen zwischen USA, Kanada und Mexiko bisher eine ganze Menge von solchen Verfahren gelaufen. Es sind bisher alle Verfahren zu Lasten von Kanada und Mexiko gegangen. Die USA haben bisher noch nicht ein Verfahren verloren. Das heißt, die Firmen in den USA haben alle davon profitiert, dass sie zwar da nicht gearbeitet haben, aber das Geld umsonst gekriegt haben, weil sie es eingeklagt haben.
Ihr hört den TIDE aktuell Talk am Samstag. Unser heutiges Thema ist Fracking in Hamburg. Zu Gast im Studio habe ich Karin Schumann, freie Journalistin hier in Hamburg, und Dr. Dietmar Götz, pensionierter Geologe. Beide sind aktiv in der Bürgerinitiative Fracking Freies Hamburg. Jetzt habe ich noch ein paar allgemeinere Fragen zum Fracking und hoffe, dass Sie mir die beantworten können. Fracking ist ja nun mal keine neue Technik. Ich habe recherchiert, dass schon seit den 1940er Jahren die Technik bekannt ist und seitdem auch kommerziell Anwendung findet, überall auf der Welt. Wie kommt es, dass diese Art der Förderung von Erdgas und Öl in den letzten Jahren jetzt so boomt?
Fracking wurde über Jahrzehnte und auch in Deutschland angewendet, und zwar bisher nur an Vertikalbohrungen, sodass also aus einem relativ geringer Bereich im Boden zertrümmert wurde. Um jetzt an Gesteine ranzukommen, in denen das Öl oder das Gas ganz fest gebunden ist, das heißt nur in sehr kleinen Poren gebunden ist, muss das Gestein großflächig zerstört werden. Die herkömmlichen Lager, wo das Öl oder das Gas frei zu dem Bohrloch fließt, die sind weitgehend ausgefördert. Und man muss jetzt sozusagen an das rangehen, was fester im Boden sitzt.
Genau, dazu wird ja bei Fracking über Leitung, auch horizontal im Gestein, ein Wassergemisch mit verschiedenen unzähligen Chemikalien reingepumpt, sodass die Steine aufgebrochen werden und dadurch das Erdgas oder Erdöl gefördert werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Wie groß sind denn ungefähr die Flächen, die bei einer Bohrung, sagen wir mal, betroffen sind? Kann man das sagen?
Man kann sagen, dass, sagen wir, diese Horizontalbohrung im Prinzip bis zu 10 Kilometern horizontal weitergeführt werden können. Das ist aber bei der Geologie, die in Deutschland vorhanden ist, nicht möglich, da die Steine durch frühere Brüche und unterbrochen sind, sodass man also relativ kurze Entfernungen nur erbohren kann, vielleicht von 1-2 Kilometern höchstens. Und man legt praktisch die Bohrung parallel nebeneinander. Und die Fracks werden etwa einen Durchmesser von 20 bis 30, 40 Metern haben, so wie es geplant ist. Das ist das, was sich die Industrie vorstellt. Aber es kommt immer wieder zu Ausreißfracks, die weitaus größere Bereiche zersplittern, sodass also auch beispielsweise dieses Lagerstättenwasser oder auch Gase und Flüssigkeiten aus der Lagerstätte auf ungeplanten Wegen an die Oberfläche gelangen können.
Und das hat dann natürlich verheerende Auswirkungen auch auf die Umwelt.
Das kann verheerende Auswirkungen haben und es werden Bereiche erschlossen, die man vorher nicht geplant hat.
Wenn dieses Wasser, was da jetzt in das Loch reingepumpt wird, jetzt an die Oberfläche tritt, was hat das für Auswirkungen? Was für Chemikalien genau sind so gefährlich an diesem Wasser?
Die Chemikalien, die man reinpumpt, sind sicherlich nicht das größte Problem. Die werden in den ersten 3 Wochen sicherlich wieder herausgefördert mit. Die könnte man im Prinzip sogar reinigen. Was man allerdings nicht tut. Das Problem sind eigentlich die Lagerstättenwasser, diese Tiefenwässer, die von unten kommen, die hoch salzhaltig sind, die Gehalte an Schwermetallen, an organischen Schadstoffen und auch an radioaktiven Nukleiden haben können. Diese Wässer, die werden während der gesamten Förderphase, in der gesamten Betriebsphase der Bohrung mitgefördert. Das ist keine einmalige Sache.
Gerade in den USA ist ja diese Technik sehr weit verbreitet. Da werden ganze Landstriche mit Fracking betrieben. Kritiker behaupten jetzt, wo Fracking kurz vor den Schritt nach Europa steht, dass Fracking in Europa, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, Frau Schumann, überhaupt wirtschaftlich nicht relevant wäre. Es hätte überhaupt keinen positiven Effekt. Es ist überhaupt nicht erstrebenswert, Fracking in Europa zu betreiben. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Ja, das kommt drauf an, wie man wirtschaftlichen Nutzen definiert. Es gibt ja offensichtlich Leute, die wollen unbedingt fracken. Und es gibt auch Politiker, die diese Leute dabei unterstützen, indem sie versuchen, Gesetzgebungen ins Kraft treten zu lassen, die Fracking legal ermöglichen. Ich möchte mal kurz ausholen. Fracking ist in Deutschland nicht verboten. Es muss also auch nicht explizit erlaubt werden. Nur die Gesetzgebung, die jetzt im Moment in der Mache ist, ist so, das Bundeskabinett hat beschlossen, dieses Gesetz auf Kiel zu legen. Das muss aber jetzt noch eben durch den Bundesrat bzw. durchs Parlament, damit die Gesetze beschlossen werden parlamentarisch und die Verordnung in Kraft treten können. Das heißt, das Gesetz, das Fracking-Ermöglichungsgesetz, wie es von vielen Kritikern genannt wird, ist noch nicht in Kraft und es wird dieses Jahr auch nicht mehr in Kraft treten. Dazu läuft der Prozess einfach zu lang. Bezweckt wird mit diesem Gesetz, dass Fracking tatsächlich einen rechtssicheren Rahmen bekommt und die Unternehmen tatsächlich aufgrund dieses rechtssicheren Rahmens fracken können. Dazu ist zu sagen, wir brauchen in Deutschland eigentlich kein neues Fracking-Gesetz. Fracking ist rechtssicher geregelt, jetzt schon mit dem Bundesberggesetz und mit den Umweltgesetzen, allen voran das Wasserhaushaltsgesetz, die ganz klare Vorgaben machen, angefangen mit dem Paragraphen 1 Bundesberggesetz. Da steht nämlich sinngemäß, Bergbau soll betrieben werden unter größtmöglicher Schonung der Umwelt. So, und wie das im Moment ausgelegt wird, das sehen wir. Das hat ja Dr. Götz eben schon anhand des Lagerstättenwassers zum Beispiel formuliert. Das habe ich vorhin gesagt im Zusammenhang mit dem Klima, mit dem Klimaschadpotenzial der konventionellen Förderung, aber auch des Frackings ganz vor allem. Und weiter geht's mit dem Wasserhaushaltsgesetz, was jetzt schon seit vielen Jahren jetzt schon regelt, dass bestimmte Tätigkeiten im Untergrund zu unterbleiben haben. Der wirtschaftliche Nutzen des Fracking ist natürlich gegeben oder könnte gegeben sein für Menschen, die meinen, damit Profit machen zu können. Volkswirtschaftlich gesehen kann es nach meiner Auffassung überhaupt keinen Nutzen geben. Wir können Energie sparen. Der Energieverbrauch ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Also Energiesparmaßnahmen greifen jetzt schon im Rahmen der gerade begonnenen Energiewende. Das sieht man an den Verbräuchen. Und die Risiken, die Umweltschäden und Gesundheitsschäden auch jetzt schon fest in den USA, wo viel gefrackt wird, zutage treten lassen, was wir zu erwarten haben, was hier passieren wird, wenn im großen Stil gefrackt wird. Das ist Nutzen höchstens für die Gesundheitsindustrie und für die Unterhaltungsindustrie. Das sehen wir in den USA schon. Also es gibt bestimmte Segmente, die einen wirtschaftlichen Nutzen haben, aber die Allgemeinheit hat nur Schaden.
Warum gerade die Gesundheits- und Unterhaltungsindustrie?
Es gibt einen schönen Beitrag irgendwo auf YouTube, kann man den noch sehen, aus Williston, North Dakota ist das, glaube ich, wo sehr schön beschrieben wird, was passiert, wenn die Bohrtrupps anrücken und wenn da diese Containerstädte entstehen, das sind lauter Männer, kann man sich ja denken, was da für eine Industrie wächst. Prostitution ist tatsächlich ein Faktor da und natürlich Hotellerie, Gastronomie, die Leute müssen ja versorgt werden und die leben da. Also das sind die Sparten, die da anwachsen. Ach so, und die Gesundheitsindustrie. Fracking macht krank. Ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, Fracking macht krank, hat Werner Brösel gemalt. Und das ist tatsächlich so. Wir haben mittlerweile sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen, die nachweisen, dass die austretenden Gase, die Gewässer, also die Trinkwasserschäden, die Bodenverunreinigungen, dass die nicht nur die Natur und die Tiere beeinträchtigen, sondern dass das Menschen auch wirklich krank sind. Also da sind Atemwegserkrankungen, da sind Krebserkrankungen, da sind Hauterkrankungen, zum Teil chronische neurologische Erkrankungen, die immer mehr Menschen ergreifen. Der brennende Wasserhahn, kann man darüber diskutieren, wie man will, aber das ist ein Symbol für diesen Schaden an den Grundlagen des Lebens, die Menschen dauerhaft beeinträchtigen.
Können Sie das Phänomen des brennenden Wasserhahns vielleicht nochmal erklären für Leute, die das noch nicht gehört haben?
Der brennende Wasserhahn ist ein viel zitiertes Symbol von den Befürwortern des Frackings, viel kritisiertes Symbol für den Schaden, den Fracking am Trinkwasser verursachen kann. Man muss sich vorstellen, jemand dreht seinen Küchenwasserhahn auf, hält ein Feuerzeug dran und das Wasser brennt, weil das eben stark mit Methan versetzt ist. Es gibt Wasserhähne, da ist das schon immer so gewesen, weil im Untergrund sogenanntes biogenes Gas ist. Das ist in wenigen Zentimetern, da fault das eben und wie in einer Biogasanlage bildet sich da Methan. Und da in den USA die meisten Leute eigene Hauswasserbrunnen haben auf ihrem Grundstück, tritt das Methan da unkontrolliert ein und kommt eben auch mal in der Küche aus dem Wasserhahn. Nun ist es so, dass auch die Behörden das mittlerweile bestätigt haben, dass viele hundert Haus- und Brunnenbesitzer Wasser haben, was tatsächlich durch die Frackbohrungen mit Methan, also mit nicht mit biogenem, sondern mit geogenem, mit tiefem Methan versetzt ist und insofern ungebrauchbar gemacht wurde.
Ein weiterer Punkt ist, dass beispielsweise großflächig Quecksilber und andere Schadstoffe verteilt werden durch das Abfackeln von Gas. Das ist hin und wieder notwendig, wenn die Bohrungen überholt werden, wenn Reparaturarbeiten stattfinden. Dann wird das Gas abgefackelt und wird nicht in die Leitung eingespeist. Und dabei kommt es also weiträumig vom Wind, wird dann Quecksilber in die Landschaft getragen. Und auch andere Schwermetalle und vor allen Dingen auch organische Substanzen. Es kann also durch diese Verbrennung, können Dioxine und die Benzofurane entstehen, die dabei in die Luft abgegeben werden. Das mag auch eine der Ursachen sein für viele Krankheiten, die in den Bereichen stattfinden, wo Erdölförderung stattfindet.
Aber hundertprozentig bewiesen ist das nicht, oder?
Das ist immer das Problem, sowas hundertprozentig zu beweisen. Wir haben zum Beispiel in einem Bereich in Söhlingen eine erhöhte Krebsrate. Es ist sehr schwer nachzuweisen, dass diese Krebsrate direkt auf diese Förderung von Erdgas zurückzuführen ist. Es ist ähnlich wie mit den erhöhten Krebsraten im Bereich des Kernkraftwerks Krümmel. Der Augenschein spricht dafür, die Beweislage ist kompliziert, ne?
Und rechtlich gesehen können deswegen die Unternehmen, die Fracking betreiben, auch diesbezüglich nicht in Regress genommen werden?
Das ist sicherlich das Problem. Vor allen Dingen haben diese Firmen hervorragende Rechtsanwälte. Und da müssen schon ganz massive Beweise vorliegen, um solche Firmen in Regress zu nehmen.
Wissen Sie von konkreten Beispielen, wo das schon mal versucht wurde? Von Privatpersonen oder Verbänden?
In Deutschland noch nicht. In Deutschland ist eine Bürgerinitiative vorhanden, die sich mit diesem Problem beschäftigt. Und man versucht jetzt statistisch diese Krebsfälle auszuwerten, um daraus eine Anklage zu formulieren. In Amerika ist das schon gemacht worden. Es gibt umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten, die gerade dieses Krankmachen des Frackings oder dieser ganzen Industrie deutlich machen. Aber es ist bisher noch nicht gelungen, das Ganze gerichtsfest zu machen.
Ja, lieber Dietmar, da muss ich hier widersprechen. In den USA ist es tatsächlich schon mehrfach gelungen, dass Richter durch die Fracking-Aktivitäten geschädigte Menschen ihnen Recht gegeben haben. Und in Amerika sind ja die Summen ein bisschen anders. Also da sind dann gleich Millionen geflossen. Bis das soweit war, gab es aber auch schon Fälle, dass die Menschen zwar Recht bekommen haben, dass sie aber, sag mal, einen Maulkorb verpasst bekommen haben. Und zwar ganze Familien, auch 3- und 4-jährige Kinder, die zu lebenslangem Schweigen verdonnert wurden über die Tatsache, dass ihre Gesundheit durch Fracking geschädigt wurde und sie deswegen eine Kompensation erhalten haben. Also die Connection zwischen Fracking und Gesundheitsschäden ist gerichtsfest erwiesen.
Durch den Gesetzesentwurf, der jetzt beschlossen wurde von der Bundesregierung, der, wie Sie schon gesagt haben, jetzt in den Bundesrat geht zur Abstimmung, ist Fracking in Deutschland und damit in Hamburg in den nächsten Jahren deutlich wahrscheinlicher geworden, als es vorher war. Was sind die nächsten Maßnahmen Ihrer Bürgerinitiative? Was tun Sie, um Fracking in Hamburg zu verhindern?
Ich würde nicht sagen, dass es wahrscheinlicher geworden ist. Man hat sozusagen Nebelkerzen geworfen, um der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass man etwas tut, um die Bevölkerung zu schützen. Also die Maßnahmen, die da im Gesetz entwickelt worden sind, werden Fracking nicht verhindern. Grundsätzlich ist das Berggesetz nicht geändert worden. Und insofern ist es rechtlich bisher nicht möglich, Fracking zu verhindern. Es sind auch willkürliche Angaben gemacht worden. Beispielsweise, man darf erst fracken unterhalb von 3000 Metern. Diese Grenze von 3000 Metern Tiefe ist völlig willkürlich, ist wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Gleichzeitig sagt man, man will Versuchsbohrungen, also wissenschaftliche Versuchsbohrungen, auch darüber genehmigen. Dafür ist ein Gremium geschaffen worden, um das zu beurteilen, um das zu bewerten. In diesem Gremium sitzen vornehmlich Fracking-Befürworter. Und auch wenn Universitäten darin sitzen, die haben natürlich Interesse daran, dass geforscht wird, nicht? Und solche Bohrungen sind wahnsinnig teuer. Man kann keine Forschungsbohrung machen, die staatlich finanziert wird. Solche Bohrungen kosten 10 Millionen. Und staatliche Organisationen sind auch gar nicht in der Lage, solche Bohrungen durchzuführen. Das machen Firmen. Und diese Firmen, wenn die mal gebohrt haben, wollen die natürlich auch anschließend fördern. Das Argument ist, bisher hat man schon in Deutschland über 300 Fracks gemacht. Aber bei diesen 300 Fracks wurde nie nachgemessen. Es sollen keine Probleme aufgetreten sein, aber es gibt kein Monitoring über diese vergangenen Fracks, nicht? Und das macht uns sicher, dass also auch diese neue Gesetzgebung eigentlich nur dafür da ist, um die Menschen zu beruhigen.
Also denken Sie, dass Fracking in Hamburg wirklich in den nächsten Jahren kommen wird?
Wenn gewisse Parteien, gewisse Personen oder Unternehmen das weiterhin als wirtschaftlich erachten, könnte es passieren, dass tatsächlich demnächst irgendwelchen wenigen Jahren in Hamburg auch gefrackt wird. Zu dem Gesetzesentwurf. Ich denke nicht, dass das nur dazu ist, um Nebelkerzen zu werfen und die Leute zu beruhigen, sondern man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Die Industrie will einen rechtssicheren Rahmen haben, den scheint sie zu bekommen. Wobei das zumindest teilweise auch Marketinggeschwätz ist, weil dieses Gesetz noch nicht da ist, hat die Industrie letztes Jahr auch nicht davon abgehalten, tatsächlich zu fracken. Das hat hier kaum einer mitgekriegt. In Mecklenburg-Vorpommern, direkt am Saalerbodden, sind 10 Fracks waren geplant. Sie mussten zwischendrin aufhören. Ich weiß nicht, wie viele Fracks tatsächlich dann vorgenommen wurden in einer Bohrung, direkt am Rand eines Naturschutzgebietes, direkt am Bodden-Fischland, die Ecke da oben. Also da kann man so ein bisschen sehen, wie der Rechtsrahmen tatsächlich gestrickt ist. Der ist nämlich, wir haben ja ein Bundesberggesetz und wir haben Behörden, die, ich sag mal, das Wasser- und das Chemikaliengerecht sehr industriefreundlich auslegen, um es mal so zu formulieren. Und es wird dann tatsächlich auch gefrackt. Und wie Herr Dr. Götz eben schon sagte, auch in der sogenannten konventionellen Förderung beziehungsweise in Niedersachsen in unkonventionellen Lagerstätten wie Tidegas, macht den größten Teil des niedersächsischen Erdgases aus, einen großen Teil, nicht den größten, wurde gefrackt. Und die Industrie und die Behörden und die Politik stellen sich hin und sagen, es ist nie was passiert, es ist immer gut gegangen, wir haben da ganz viel Erfahrung mit, wir können das. Nur wenn man nicht dokumentiert, wenn man nicht monitoriert und nichts dokumentiert, dann kann man natürlich hinterher auch nicht sehen, ob was passiert ist. Und die Langzeitfolgen, gerade von der Verpressung der Lagerstättenwässer, viele, viele Millionen Kubikmeter Lagerstättenwasser, diese hochgiftige Brühe in weniger als 1000 Metern Tiefe, in anderen Gesteinsformationen, die möglicherweise durch Klüfte irgendwann verbunden sind mit Grundwasserleitern. Niemand kann abschätzen, was da in einer oder zwei Generationen mit unserem Trinkwasser passiert. Das Rechtsänderungspaket, was jetzt im Gesetzgebungsprozess ist, hat auch positive Seiten. Das Wasserrecht wurde etwas verschärft. Auf naturschutzrechtlicher Basis sind Verschärfungen eingetreten. Es sind mehr Einschränkungen jetzt festgeschrieben, als es vorher waren. Insofern ist das positiv zu sehen im Sinne des Naturschutzes. Aber unterm Strich sind 80% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland trotzdem freigegeben für Fracking.
Was ist denn dann das Ziel Ihrer Bürgerinitiative? Was tun Sie gegen das Fracking, auch wenn es schon da ist?
Naja, da ist es ja noch nicht. Also hier vor unserer Haustür haben wir das Ausrufungsgebiet Vierlande. ExxonMobil möchte hier vielleicht, wenn sie fündig werden, wollen sie fördern, das haben sie uns schon gesagt. Zur Not auch mit Fracking, das haben sie uns auch schon gesagt. Und unsere Bürgerinitiative macht, was alle Bürgerinitiativen machen, in erster Linie die Bevölkerung informieren und natürlich versuchen zu mobilisieren für den Fall, dass Mobilisierung notwendig ist. Wir wollen nicht hoffen, dass wir irgendwann mal Bohrplätze besetzen müssen, aber wer weiß, ich will mich dann nicht festlegen. Inzwischen versuchen wir natürlich auf anderen Ebenen, vor allem hier die lokale Politik, wir haben gerade eine neue Regierung und haben gehört, dass die BSU, die Umweltbehörde, also unser Umweltministerium, grün besetzt wird. Die Grünen haben, als sie in der letzten Legislaturperiode in der Opposition waren, immer sehr vollmundig gesagt, wir sind gegen Fracking. Daran erinnern wir sie jetzt. Was in der Koalitionsvereinbarung steht, stimmt uns nicht besonders froh, denn das ist mehr oder weniger wischiwaschi und in dem Motto, Fracking finden wir doof. Aber was sie dagegen tun wollen und dass sie es sicher verhindern wollen, das steht da eben genau nicht. Was machen wir noch?
Ja, ein wesentlicher Punkt ist, dass wir die Behörden zwingen, ihre Aktivitäten öffentlich zu machen. Und dass wir das, was sonst irgendwo im Hinterzimmer beschlossen wird oder was in irgendwelchen nicht zugänglichen Archiven lagert, dass das bekannt wird. Nicht? Und da haben wir auch Möglichkeiten, rechtlich vorzugehen, um Einsichtnahme zu erzwingen.
Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nun auch ihren Teil gegen Fracking in Hamburg beisteuern wollen, wie können sie Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Wie können sie vielleicht der Bürgerinitiative beitreten? Oder was können sie sonst noch tun?
Ja, wir sind quasi zwei Bürgerinitiativen. In Bergedorf haben wir uns gegründet Anfang 2013 und sind seither ganz regelmäßig alle zwei Wochen im Plenum zusammen und kommunizieren natürlich auch zwischendurch, machen ziemlich viele Aktivitäten. Wir haben eine Webseite, die kann man besuchen. Die Adresse ist ganz einfach, BI für Bürgerinitiative, -ffh, frackingfreies Hamburg.de, bi-ffh.de. Da findet man unsere Kontaktdaten, man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann auch unangemeldet zu den Plänen hinkommen, zu den Plenarsitzungen. Die Termine stehen auch auf der Webseite. So kann man Kontakt aufnehmen und man kann sich auf vielfältige Weise einbringen. Und ich denke, das Wichtigste ist, aufzustehen und was zu tun, denn wer sich nicht wehrt, hat schon verloren. Und wir haben viel, gegen was wir uns wehren sollen. Fracking ist eine Sache davon.
Wir haben ein Newsletter, das man bestellen kann, sodass eine ständige Information zu neueren Ereignissen möglich ist. Und wir sind natürlich sehr interessiert an aktiver Teilnahme, da, wie es so üblich ist, bei Bürgerinitiativen immer ein relativ kleiner Teil da ist, der hochaktiv ist und ringsherum ist ein Schwarm, der immer mobilisiert werden muss.
Ja, so langsam sind wir dann auch schon leider am Ende von unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen und danke für diesen Talk, Frau Schumann, Herr Götz. Fracking in Hamburg und in Deutschland scheint kurz bevorzustehen oder wird teilweise sogar schon probehaft getätigt. Die Auswirkungen sind nachweisbar für die Umwelt und Menschen schädlich. Allerdings gibt es auch Mitbürger, die sich dagegen auflehnen, unter anderem auch die Bürgerinitiative, denen Sie beide angehören. Falls Sie selber mitmachen wollen, können Sie sich bei öffentlichen Sitzungen der Bürgerinitiative beteiligen. Diese finden Sie auf deren Internetseite bi-ffh.de, bi-ffh.de.
Ich will vielleicht eine kleine Korrektur noch sagen. Also das Fracken, was im Moment stattfindet, ist nicht probehalber, sondern das findet mit vollem Recht statt. Es gibt kein Gesetz, das das im Moment verbieten kann. Was da passiert, dagegen ist rechtlich nichts zu machen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, Fracking gibt es sogar schon. in Deutschland. Es ist prinzipiell erlaubt. Ihr hörtet den TIDE Aktuell Talk am Samstag hier auf TIDE 96.0. Mein Name ist Yannick Stamer und zu Gast im Studio waren Karin Schumann und Dr. Dietmar Götz von der Bürgerinitiative Fracking Freies Hamburg. Falls ihr die Sendung noch einmal hören wollt, findet ihr diese ab Montag auf mixcloud.com unter TIDE Aktuell. Auf Facebook könnt ihr darüber hinaus auf unserer Seite euer Feedback abgeben. Am Montag läuft an dieser Stelle der TIDE Aktuell Konzertwochenüberblick. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.